TV-Punkte, das wird uns tatsächlich vorgestellt. Gibt es Fragen für die Referenzen in Bezug auf den Inhalt des Buches?
Was mir jetzt wirklich nicht so klar geworden ist, ist, dass Foucault ja dann immer auch das Subjekt als Objekt betrachtet und das dann quasi also als eine Interaktion voraussetzt, aber wo da ganz konkret der Unterschied besteht, also von dieser Disziplinargesellschaft und der Kommunikationsgesellschaft, also jetzt quasi nur durch diese Apparatur der Kommunikation.
Ich denke, dass also eben bei Code werden ja also Menschen werden eingeordnet in Kategorien, also auch gesund und krank oder je nachdem, ob man sich vielleicht strafbar gemacht hat oder ob man nach den Gesetzen, die man darstellt, lebt. Und also man kann zwar verurteilt werden oder man kann auch also körperlich jetzt einer Institution wie auch so einem, also man wirklich auch in dieser Art von Gebäude befindet und es findet einfach so eine Zuordnung statt, aber die ist immer sehr differenziert und also in der Kontrollgesellschaft haben also diese Autoren die Auffassung, dass unabhängig von Institutionen also geht die Kontrolle noch tiefer, weil in das Denken der Menschen eingegriffen wird. Also dass ganz stark also über die Weiterentwicklung der Technologie der Mensch gefordert ist, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen und um also existieren zu können, auch eine Forderung an eine schöpferische Kraft gebunden ist. Und wenn man Menschen also so weit kontrollieren kann, dass man sagt, man knüpft an ihr Schöpfertum, an ihr Potenzial, an ihre Fantasie, an ihren Willen, zu einem Umgang mit Technik an, also dann greift es natürlich noch viel tiefer, finde ich, als dass man Menschen nur sozial kategorisiert, weil es ist jeder auf einer Ebene, es ist jeder gefordert und es ist auch unumgänglich, denke ich.
Ist ja noch Frau? Ich hätte eine Frage eigentlich. Also das Buch kommt aus so einer emanzipatorischen Perspektive. Im Grunde die Frage, die Autoren sich stellen, ist, wie kann man der Entwicklung, die sie beobachten, einen Widerstand leisten. Ja, und im Grunde ich werde vielleicht ein bisschen einen Kommentar dazu sagen, aber zunächst einmal, warum sie so auf dem Politischen bestehen, ja? Warum sie so strategisch immer behaupten wollen, dass wir nicht mit internationalen Märkten zu tun haben, nicht bloß mit Ökonomie zu tun haben und so weiter, sondern wir haben mit Imperium zu tun, das heißt, wir haben mit einer politischen Macht zu tun. Ich denke, dass eine wichtige strategische Überlegung besteht darin, dass wenn man sagt, das ist nur alles Wirtschaft und das ist alles nur Macht und so weiter, da kann man schlecht sagen, wie kann man dem widerstehen, ja, wie kann man dem sozusagen etwas entgegensetzen. Wobei, wenn man über eine gewisse politische Macht sprechen kann, ja, sozusagen kann man alle diese politischen Strategien des Widerstands reaktivieren. Und man kann wieder, wenn man sozusagen einen Gegner hat, das Imperium, letztendlich ist es ein Gegner. Ja, man sozusagen kann einen gewissen politischen Kampf sozusagen beginnen. veranstalten. Nun, das wäre meine Frage. Also was ist Ihr Eindruck, welche Strategien des Widerstands oder Umkehrung, also was schlagen die Autoren irgendwie vor, was ist ihr politisches Programm? Weil was die Seite der Beschreibung kann, wie lange das haben sie dargestellt, aber sie haben sozusagen ein gewisses Programm, sie haben einen gewissen Vorschlag und sie wollen den Leser in eine gewisse Richtung auch bringen. Und wie sehen Sie das? Was ist sozusagen das Positive? Das sind Vorschläge.
Ja, also dass man auch innerhalb einer Gemeinschaft eben darüber hinaus, also diese Werkzeuge, die man eben in die Hand bekommen hat, auch eben für sich nutzen kann, um auch eben dann vielleicht doch wieder menschliche Werte zu schaffen, oder dass man da doch sehr, also man ist ja doch sehr nah an der Kommunikation dran, und diese kann man ja wieder für eigene Ideen umsetzen, also unabhängig von den wirtschaftlichen Anforderungen oder gesellschaftlichen Anforderungen. Also bietet es ja doch eine große Möglichkeit, ganz anders nochmal damit umzugehen.
Also kann man das so verstehen, dass Sie sagen würden, da die Arbeit weitgehend immateriell geworden ist und dass der Mensch selbst weitgehend zu Produktionsmitteln geworden ist, das hat sozusagen eine negative Seite, weil der Mensch sozusagen noch radikaler in diesen Prozess involviert wird wie auch sonst. Aber auf der anderen Seite, sozusagen, er ist nach meinetwegen weniger entfremdet, ja, weil er sozusagen direkt als Arbeits- oder als Produktionsmittel eingesetzt wird, als Biomacht. Und in diesem Sinne sozusagen wird auch die Voraussetzung geschaffen für ein gewisses Kippen des Systems und die Möglichkeit für die Menschen sozusagen, weil sie so sehr im Zentrum des Ganzen stehen, das auch von sich aus anders zu gestalten, ja, kann man so sehen.
Also es ist eine große Herausforderung, denke ich, weil eine gewisse Bewusstmachung davon nötig ist. Und ich bezweifle aber, ob so viele Menschen daran interessiert sind, an dieser Bewusstmachung, und sich nicht einfach, einfach nur treiben lassen, ohne zu wissen, was passiert. Also es ist eine Behauptung, aber ich denke, dass sich schon sehr viele Menschen treiben lassen.
Aber würden Sie dem zustimmen? Haben Sie auch das Gefühl, dass, falls die Menschen diese Bewusstwerdung vollziehen könnten und bereit wären, diese Bewusstwerdung zu vollziehen, sie auch dazu kommen könnten, tatsächlich dieses Kippen irgendwie in einer, sagen wir, revolutionären Form, Praxisform, tatsächlich zu initiieren? Oder das ist strukturell eine problematische Hoffnung? Oder das ist strukturell eine problematische Hoffnung? Das heißt, hängt es am Menschen ab oder vom Menschen ab? Oder ist der Mensch derjenige, der von dem letztendlich gefordert wird, dass er sich ändert und so weiter, und dann ändert sich die Gesellschaft? Ja, sehen Sie, es gibt ja so eine alte zwei Rezepte, ja, klassische Rezepte der Veränderung. Ein Rezept besteht darin, dass man die Gesellschaft und die Bedingungen ändert, und dann ändert sich der Mensch. Da versteht man den Menschen eher als eine Funktion sozusagen der Umwelt und der Bedingungen, die dann ändern. Und eine andere, meinetwegen christliche Hoffnung, ja, oder was auch immer, besteht darin, dass es umgekehrt passiert, das heißt, der Mensch sich ändert, und ändert sich der Mensch, ändert sich alles andere auch. Ja? Weil alles andere ist letztendlich nichts anderes als ein Werk. Es gibt also eine Vorstellung von Menschen als einem relativ passiven Wesen, das nichts anderes ist als Knotenpunkt bestimmter Beziehungen, die ihn beherrschen. Und auch wenn das versteht und sich nicht treiben lässt, ändert sich wenig an der Sache, weil die Bedingungen bleiben, auch wenn ich verstehe, dass die Bedingungen schlecht sind, was auch immer. Die Bedingungen bleiben sowieso intakt, wesentlich. Und das heißt, meine Bewusstwerdung bedeutet was für mich, aber bedeutet nicht viel für die Welt. Ja, sondern so. Und anderes Modell ist eben, dass meine Bewusstwerdung ist ungeheuer wichtig, weil von mir oder von Menschen alles abhängt. Das ist mir humanistisch vorstellen. Also ich habe das Gefühl, dass Negri eher zu diesem zweiten Variante, also neochristlichen Variante tendiert. Also ich weiß nicht, wie es Ihr Eindruck ist.
Ja, ich denke, dass sich also die Bedingungen auf keinen Fall ändern werden. Mhm. Also die haben Bestand, aber also das, ich denke, es ist immer so ganz wichtig zu verstehen, wie etwas funktioniert. Und dieses Buch bietet eben Stoff dazu. Und also es ist halt, also es ist auch ein irgendwie, der Autor ist ein Outsider, würde ich sagen. Also, der, also ein politischer Outsider. Also wurde er auch in Rom ins Gefängnis gesteckt und hat zwar so seinen ganz speziellen Kreis um sich, auch mit Menschen, die ihn verehren und also seine Theorien stützen, aber ich denke, dass er einfach also zu so einer Bewusstmachung beiträgt und dass man nur ja, also einzeln versuchen kann, das zu verstehen und dann für sich umzuwerten.
Also ich meine, das Buch ist eher ein analytisches Buch als ein programmatisches. Also eher analysiert die Situation, als wirklich ein Programm vorschlägt, ein Programm der Veränderung.
Ja, also er macht schon Vorschläge, also da muss ich
doch mal
tiefer einsteigen, aber der Hauptteil des Buches
analytisch.
Ist eine Situationsanalyse.
Ja, vielleicht wenn ich kommentieren würde, ich würde mit diesem Punkt beginnen, und zwar mit dem Ende Ihrer Punkte, also Sie haben 1, 2, 3 gemacht, also ich würde mit dem dritten beginnen und sagen, dass es eben diese Immaterialität, das Immaterielle, das ist für mich der Angelpunkt, ja, des ganzen Buches. Und das war so eine alte Frage, ich habe schon in einem anderen Zusammenhang letztes Mal darauf hingewiesen, dass die entscheidende Frage für einen Marxismus, ja, und das ist eine Art Marxismus, was er macht, marxistische Analyse, das heißt die Analyse, die aus den Produktionsverhältnissen, aus der Frage nach der Produktion ausgeht, nicht, nicht von der Frage nach dem Markt oder so, sondern der Produktion. Das war immer die Frage, was ist die Produktion? Also Definition der Produktion war entscheidend. Und sicherlich war Marx zunächst einmal vorgeworfen, dass er so etwas wie geistige Produktion nicht berücksichtigt hat. Weil wenn man Marx liest, dann sieht er folgendermaßen aus. Es gibt die Basis, also die Gesellschaftsstruktur, den Bau und es gibt den Überbau. Und in der Gesellschaftsstruktur selbst, also im System der Produktionskräfte, Produktionsverhältnisse und so weiter, wird produziert. Und wenn Marx sagt, wird produziert, dann meint er, werden Waren produziert, wird physische Arbeit geleistet. Also Arbeiter leisten eine physische Arbeit. Und es werden materielle Werte, sprich Dinge produziert. Das heißt, wenn man Marx liest, also alles, was um Produktion herum geht, es handelt sich immer um die Produktion der Dinge durch die körperliche Arbeit. Und das war immer der Vorwurf gegen Marx, gewesen, dass er die intellektuelle Produktion als Produktion quasi nicht anerkannt hat. Weil wenn er zum Beispiel über die Ideologie spricht, da sagt er, diese Verhältnisse bilden sich im Kopf des Philosophen oder bilden sich im Kopf des Schriftstellers, des Intellektuellen und des Künstlers auf eine bestimmte Weise ab. Das heißt, wenn man sozusagen Geistige von Materiellen unterscheidet, dann sieht er folgendermaßen aus, dass das Materielle, das Körperliche, das Dienkhafte wird produziert. Und dann, das, was so produziert wurde, wird quasi passiv reproduziert im Bewusstsein des Betrachters, des Ideologen, des Philosophen, des Intellektuellen. Das heißt, es ist praktisch kein produktiver Prozess. Erzeugt allein das falsche Bewusstsein. Ja, das heißt, der Arbeiter ist aktiv, aber der Intellektuelle ist grundsätzlich passiv. In diesem Sinne ist für Marx Intellektuelle so etwas letztendlich wie ein Bürger, ja, der etwas, ja, der von der Rente lebt, ja, letztendlich, oder vom Besitz an bestimmte Produktionsmittel. Er tut gewissermaßen nicht, sondern ist sozusagen eine Platte, auf der die Verhältnisse sich abbilden. Vielleicht wahr anbilden, vielleicht falsch anbilden, dann letztendlich anbilden, was passiert. Auf diese Weise hat Marx, und das ist dann ein richtiger Vorwurf, ja? Also wenn es ein bisschen sozusagen systematischer formuliert wird, dass er, wenn es auf der einen Seite diese rein theoretische, kontemplative, philosophische Einstellung abwertet, ja, und sagt, die ist nicht die wichtigste in der Welt, sondern die wichtigste in der Produktion, dann aber nach wie vor die Philosophie und so weiter als Manifestation einer solchen kontemplativen Einstellung interpretiert. Also er wertet sie zwar ab, aber er verändert nicht unser Verständnis von dem, was die philosophische Produktion an sich ist. Wenn man so die Frage stellt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und ich denke, dass Negri hier einen Weg aus strategischen Gründen, politischen Gründen, wie immer in solchen Fällen, einen Weg wählt, der irgendwie interessant ist, aber gleichzeitig problematisch. Und mit diesem Wort immateriell zu tun haben. Denn wenn schon man beginnt mit dem früh postmarxistischen Denken, also sagen wir Jahrhundertwende, ja, also der erste Spaltung der marxistischen Bewegung, dann alle radikale Parteien haben so ungefähr argumentiert, wie der Negri argumentiert. Sie haben Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, Marx hat übersehen die geistige Arbeit. Da er die geistige Arbeit übersehen hat, hat er die Arbeit nur als Entfremdete verstanden. So wie der Arbeiter irgendwo sitzt hier in einer Fabrik und passiv arbeitet. Der Intellektuelle aber, da er im Geiste arbeitet, und das ist auch eine Arbeit, arbeitet aber nicht entfremdet, ja, sondern er arbeitet sozusagen unmittelbar in seinem Denken. Er arbeitet für sich und in seinem eigenen Namen, nicht für das Unternehmen, sagen wir so, ja, in der heutigen Sprache. Also nicht entfremdet. Das gibt einem geistigen Arbeiter, da kommt diese Figur, schon ziemlich früh, in den 19. Jahren des 19. Jahrhunderts, einem immateriellen Arbeiten, einem immergeistigen Arbeiten, ein gewisses Vorrecht oder eine gewisse Chance, die der Arbeiter als solche nicht hat, eben diese nicht entfremdete Arbeit. Und als jemand, der eine nicht entfremdete Arbeit leistet, hat er auch in sich selbst ein gewisses Vorbild. Ja, das heißt, er kann sagen, er weiß, was es bedeutet, nicht entfremdet zu arbeiten, weil er das tut. Und da er das tut und hat dieses Modell, ist er imstande, dieses Modell auf die ganze Welt zu übertragen. Ja, das ist, was Beuys sagt. Jeder muss zum Künstler werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich als Künstler weiß, was eine nicht entfremdete Arbeit ist. Alle anderen wissen es nicht. Deswegen ist es meine Aufgabe, der Gesellschaft zu erklären, was das ist, damit auch andere Mitglieder dieser Gesellschaft fähig werden, ihre Arbeit anders zu fassen, anders eben nicht entfremdet zu leisten. Das wäre dann der Kommunismus. Ja? Kommunismus ist da eine Gesellschaftsordnung, in der jede Arbeit eine authentische, nicht entfremdete Arbeit ist. Das bedeutet nichts anderes, und das ist der politisch der nächste Schritt, dass der Intellektuelle ist der Avantgarde der Arbeiterklasse. Weil er ist erstens Erarbeiter, zweitens jemand, der ein Bild der nicht entfremdeten Arbeit hat. Das heißt, seine Funktion ist, die Arbeiterklasse zu führen zu einem Ideal der gesellschaftlichen nicht entfremdeten Arbeit. Und man kann sagen, dass die erste Spaltung in der sozialistischen Bewegung zwischen den Kommunisten auf der einen Seite und Sozialdemokraten auf der anderen Seite verlief durch diese Linie. Das heißt, die Sozialdemokraten, in Ostdeutschland, die deutschen Sozialdemokraten haben gesagt, die Forderungen der Arbeiterklasse ergeben sich aus der spezifischen Situation der Arbeiterklasse. Wir als intellektuelle Partei müssen diese Forderungen dienen, sie formulieren, sie rhetorisch sozusagen ins Spiel bringen, sie gesellschaftlich, politisch durchzusetzen. Aber Forderungen selbst kommen aus der Arbeiterklasse selbst. Nur was will der Arbeiterklasse? Bessere Bedingungen, Arbeitsbedingungen, weniger Arbeitszeit, bessere Schulen, bessere Kinderhäuser, ja, und so weiter. Also, sie brauchen keine kommunistische Gesellschaft. Ja? Der Arbeiterklasse von sich selbst erhebt diese Forderung nicht. Deswegen haben Sozialdemokraten auch gesagt, wenn Arbeiterklasse einmal der Kommunismus will, können wir auch diese Forderung erheben, auf politisch formulieren. Aber es scheint nicht so, dass die Arbeiterklasse das will. Die Kommunisten, in erster Linie die russischen Kommunisten, aber auch die französischen Kommunisten und die deutschen Kommunisten, haben gesagt, das ist nicht richtig. Wir müssen nicht auf die Arbeiterklasse hören, weil die Arbeiterklasse arbeitet halt, sondern wir sollen an die Avantgarde der Arbeiterklasse denken. Die wahren Interessen der Arbeiterklasse werden nicht von der Arbeiterklasse selbst formuliert, sondern können nur formuliert werden von denjenigen, die beide Seiten kennen, die auf der einen Seite arbeiten, auf der anderen Seite aber wissen, was das bedeutet, nicht entfremdete Arbeit zu leisten. Also die sollen wahren Interessen der Arbeiterklasse formulieren, und die Arbeiterklasse muss ihre Forderungen, diesen wahren Interessen, dieser wahren Forderung der Avantgarde eigentlich unterstellen. So. Das war die große Spaltung. Das heißt, die große politische Spaltung zwischen Kommunistischen Partei auf der einen Seite und dieser Idee der geistigen Arbeit war eine urkommunistische Idee, also immaterielle Arbeit. Es gab in Russland damals so Schriften darüber, intellektuelle Arbeiten, geistige Arbeiten, geistige Handwerker und so, aus den 90er Jahren im Umkreis der radikalen marxistischen Bewegungen, wo der Bolschewismus und Kommunismus dann später kamen. Praktisch aus diesen Gruppen. Sehr nietzscheanisch auch geprägt. Ja, aber der geistige Arbeiter war gleichzeitig Übermensch, ja, selbstverständlich, weil er auch die nietzscheanische Übermensch imstande war, sozusagen, sowohl geistig wie auch körperlich zu sein. Und Sozialdemokraten, das ist ja klar. Nun dann aber, und zwar nach der Schwierigkeiten mit der Oktoberrevolution, nach den Problemen mit dem Stalinismus, nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem, kommt verstärkt eine Kritik an den kommunistischen Begriff der geistigen Arbeit und an den kommunistischen Begriff der Immaterialität. Nicht von einer sozialdemokratischen Seite, sondern von einer formalistisch-strukturalistischen, sozusagen skeptischen Intelligenz. Die skeptische Intelligenz sagt Folgendes. Sie sagt, ja, was heißt geistige Arbeit? Also, wenn man Bücher schreibt, was tut man da? Man macht so oder so. Ja? Wohin unterscheidet sich die Arbeit des Intellektuellen als Produktion der materiellen Zeichen? Zeichen sind materiell. Ja? Papier ist materiell. Alles das ist materiell. Was ist das Immaterielle da? Wenn ich zum Beispiel sitze und schreibe oder sitze und male, das ist schlicht und einfach eine körperliche Arbeit. Es gibt nicht so etwas wie Ideen, es gibt nicht so etwas wie immaterielle Vorstellungen. Es gibt nur materielle Medien und in diesen materiellen Medien macht man materielle Arbeit. Und wenn ich zum Beispiel sogar nicht schreibe, wenn ich sogar nicht male, wenn ich jetzt, wie jetzt, rede, ist das immateriell? Es ist nicht immateriell, weil es ist, was ich produziere? Luftvibrationen. Ich produziere Luftvibrationen. Also Luft ist materiell, Vibration ist materiell, Energie, die ich ja verwende und die Zeit, die ich verwende, um diese Luftvibration zu produzieren, ist materiell. Es gibt in allem, was ich tue, überhaupt nichts Immaterielles. Man kann sagen, der Sinn meiner Rede ist immateriell. Aber der Sinn einer Maschine ist auch immateriell, also in dem Sinne. Also es gibt keinen Unterschied. Wo unterscheide ich mich von einer Arbeiter auf der Ebene der materiellen Produktion, auch wenn ich zum Beispiel dieses Seminar abhalte, im absolut nichts. Gehen wir weiter. Man kann sagen, der Arbeiter macht das, was ihm gesagt wird. Er unterwirft sich den Bedingungen der Produktion. Ich bin aber in dem, was ich spreche, frei. Das ist eine völlig absurde Vorstellung. Erstens, unterwerfe ich der akademischen Ordnung. Ja, und spreche von A bis Z in einer gewissen Zeit. Zweitens, ich unterwerfe mich der deutschen Grammatik. Das habe ich schon gemacht, das ist die schwerste Unterwerfung überhaupt. Drittens, ich unterwerfe mich Regeln der Sprache. Zum Beispiel, statt weinen oder schreien oder lachen, ich bilde so richtige Sätze in richtige Einformen, die so aussehen, als ob sie miteinander logisch verknüpft sind und so weiter und so fort. Das heißt, ich folge bestimmten Regeln der Sprachproduktion und indem ich dieser Regel der Sprachproduktion folge, tue ich absolut das, was der Arbeiter tut an jeder Fabrik, der folgt bestimmten Anweisungen, ja, und macht das so und das so und das so und das wieder so und da ist ja kein Unterschied. Foucault würde sagen, dass die Diskursproduktion, Sprachproduktion, Bildproduktion sind einfach geregelte physische Arbeit. Ja? Auf keiner Ebene, nirgendwo, findet man etwas Immaterielles da oder Ideelles oder nicht Entfremdetes. Wo liegt der Unterschied? Und dann, diese Kritik ist gleichzeitig eine politische, weil man da sagt, sie, also die Intellektuelle, sie geben den Arbeitern und der Bevölkerung vor, dass sie was Besseres sind als diese Bevölkerung. Die Bevölkerung ist entfremdet, sie sind aber kreativ, oder ich weiß nicht, immateriell. Ja? Die Bevölkerung ist materiell, aber Intellektuelle sind immateriell. Wobei, das ist ja eine völlige Irreführung. Ja? Die Intellektuellen sind genauso entfremdet, machen genauso entfremdete Arbeit, genauso körperliche Arbeit, genauso materielle Arbeit, genauso sinnlose Arbeit, wie alle anderen auch. Ja? Weil daraus, was ich ja was sage, folgt hier genauso wenig, als wenn ich irgendwelche Autos produziere oder was auch immer. Ich bekomme nur eine wenige dafür, sonst ist kein Unterschied. Also, die Intellektuelle, die mit diesem Kapital, das heißt mit dieser Erfahrung, jetzt in die Gesellschaft kommen und dann meinetwegen Kommunismus bauen, bauen wiederum eine entfremdete Gesellschaft. Ja? Das heißt, sie können nichts anderes aufbauen, als das, was sie wissen. Und sie haben die ganze Zeit in einer entfremdeten Situation agiert. Also wenn sie jetzt etwas aufbauen, ist es auch entfremdet. Das heißt, jeder Bürger muss irgendwelche ideologische Sätze vor sich geben, auch nach einem gewissen Muster und so weiter. Das heißt, jeder Mensch muss so agieren, wie ein Intellektueller generell agiert, das ist genauso entfremdet. Das ist die Frage. Ist die Art, gibt es so etwas wie eine geistige immaterielle Art? Das ist entscheidende, nicht nur theoretische, sondern politische Frage. Und ich habe das Gefühl, dass Negri diese Frage ignoriert. Ja, er irgendwie macht er einen Sprung über alle vorhergegangene kritische Auseinandersetzungen mit dem Begriff Immaterialität und mit dem Begriff geistige Arbeit, um diese kommunistische Position wieder einmal zu besetzen, die ihn ausweisen als jemanden, der in der Avantgarde sein kann. Jetzt, wenn er sagt, eine gewisse gesellschaftliche Kommunikation und eine gewisse Beeinflussung der Menschen, was es total ignoriert, ist jede Form der Medientheorie. So eine Unmittelbarkeit in der Einwirkung auf die Menschen, die gibt es ja nicht. Auch wenn man den Menschen, ich weiß nicht, der Stein auf den Kopf wirft, ja, da ist er auch irgendwie nicht so unmittelbar. Aber wenn man ihm etwas sagt, ja, wie kann man ihn überhaupt unmittelbar berühren? Ich meine, das macht überhaupt keinen Effekt. Alles, was wir vermitteln können, geht ins Mediale und dann vom Medialen weg. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an die Menschen wende, ich wende doch nicht an die Menschen als hier Sitzende, sondern es passiert Folgendes, ich kodiere das, was ich sagen will, ja, ich übertrage das in der Sprache, sie nehmen aus diesem Sprachfluss etwas oder schöpfen etwas, was sie für richtig halten. Eine direkte Kommunikation gibt es nicht. Das ist eine ideologische Illusion. Ja, diese Kommunikation ist ja zweimal unterbrochen. Einmal durch den Akt der Kodierung und einmal durch den Akt der Dekodierung. Und dann, womit wir auch zu tun haben, das ist dieses ganze Codesystem, das ist das ganze diese Sprache. Von dem einer eines nimmt und der andere nimmt der andere. Das heißt, wir haben in der realen Kommunikation niemals mit irgendwelchen Ich-Du-Kontakte zu tun. Wir haben nie mit Unmittelbarkeit zu tun. Wir haben nur mit verschiedenen medialen Ebenen zu tun, mit dem einzelne Menschen in einem oder anderen Verhältnis stehen. Wir können dieses Verhältnis nicht definieren. Das zu tun wäre halt totalitär. Übrigens an einer Stelle sagt Negri, und was den Begriff des Totalitarismus anbelangt, da habe ich nur einen Vorschlag, alle Bücher, die darüber geschrieben worden sind, einfach zu verbrennen, ja, und wegzuwerfen und zu verbieten. Das ist erstens ein sehr bekannter Vorschlag, der wurde schon mal gemacht in der Nazi-Deutschland und tatsächlich eine gewisse Kategorie von Büchern wurde verbrannt. Und zweitens zeigt es, dass, wo liegt das, was er aufschließt. Ja. Er will sozusagen von Hannah Arendt bis heute keine Theorie des Totalitarismus diskutieren. Und das bedeutet, dass Totalität und Totalitarismus für ihn so etwas wie das Ausgeschlossene bleibt, etwas, was eigentlich sein Denken informiert, ja? Und sein Denken letztendlich bestimmt, weil wir sind davon bestimmt, was wir ausschließen. Ja? Das ist ganz klar, nicht davon, dass wir sagen. Das heißt, wenn er das Totalitäre ausschließt, dann wird sozusagen von diesem Totalitären letztendlich die Grenze sein, Diskurs zur Struktur sein, Diskurs zu definieren. Und wenn Derrida zum Beispiel, da kann man uns zustimmen, sagt, das Totalitäre schlechthin bedeutet, die materielle, mediale, zeichenhafte Ebene unserer Sprache zu übersehen und zu glauben, dass es ein direktes Verhältnis des Verstehens sein kann, dass ich sozusagen die Gedanken direkt übertragen kann, von mir zu anderen, im Umgehen aller medialen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, das ist im Grunde totalitär. Totalitäres Verhältnis der Sprache. Dann ist es mehr oder weniger genau das, wie letztendlich eine Kommunikation versteht. Das heißt, was mich wirklich wundert bei diesem Buch, ist die Konsequenz, mit der Negri eine gewisse Art Kritik der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre einfach für etwas hält, worauf er sich nicht, einfach nicht einlässt. Also das ist einfach. Ich glaube, das ist der schwächste Punkt, die Wahrheit in der ganzen Geschichte.
Darf ich noch was fragen?
Ja.
Und zwar, der sitzt ja noch im Gefängnis, glaube ich, ne?
Nein.
Nicht mehr? Nee. Also weswegen saß er überhaupt im Gefängnis? Und wie ist er überhaupt rausgekommen?
Also er saß im Gefängnis. Also
er saß ja lange im Gefängnis, ne?
So. Nein.
Ein paar Jährchen.
Aber nicht so lange. Nein, es war halt so. Und nicht so richtig, ja. Nee, der Punkt war der, dass sie haben wahrscheinlich irgendwo im Kopf ein Silvesterattentat. Ne?
Ich habe nicht im Kopf.
Nee.
Ich frag.
Aber irgendwie, darüber wurde sehr viel berichtet. Also das war so, wie die Roten Brigaden im Tunnel ein Attentat auf einen Zug verübt haben, bei dem, das war ein Selbstmordattentat, allerdings hat absolut nichts zu tun mit irgendwelchen muslimischen Geschichten, die jetzt hinzugedichtet werden. Ja. Bei der aktuellen Kommentatoren, die sozusagen ein kurzes Gedächtnis haben und nicht daran erinnern, dass italienische Rote Brigaden genauso Selbstmordattentate verübt haben, ohne jeden Islam so zu haben. Allein Antonio Negri. Also, die haben Selbstmordattentat verübt. Ziemlich viele sind da umgekommen. Diesen Zug, weil der Zug wurde gesprengt in einem Tunnel. Also das war so gemacht, dass viele sterben. Die Attentäter sind auch gestorben. Die wurden ja sozusagen durchsucht. Und siehe da, bei jedem war ein Buch von Negri. Also der Negri wurde angeklagt, ein Stifter dieses Attentats zu sein, was sicherlich absolut lächerlich ist, weil er ein paar Bücher geschrieben hat und wenn diese Bücher zufälligerweise bei diesem Attentäter oder wie auch immer beliebt geworden sind, dann trägt er ganz bestimmt keine juristische Verantwortung dafür. Intellektuelle, das ist jetzt eine andere Frage, aber juristische ganz bestimmt. In der Zeit waren aber Gemüter sehr aufgeregt und so. Und er wurde verurteilt zu, glaube ich, 30 Jahren Gefängnis und so weiter. Da hat er aber nicht gesessen, sondern er ist abgehauen nach Paris. Die französische Regierung hat sich geweigert, ihn sozusagen auszuliefern, der Italiener. Und er hat seine Professur ruhig bekommen, so wohl. Wo er, glaube ich, 25 Jahre so ungefähr unterrichtet hat. War mit Foucault befreundet, war mit, vor allem mit Deleuze befreundet, ist sozusagen erst überhaupt ein Teil des Deleuzianer-Kreises. Also das sind seine Verbindungen. Eben Körper und Organe. Und dann ich glaube, ist er emeritiert worden und so weiter. Also irgendwie war er sein Professor, hat sozusagen sein Professorenkind bekommen, seine Eltern bekommen, alles bekommen. Und dann hat er gedacht, jetzt ist gute Zeit für die nächste politische Aktion. Und zwar war es gerade nach dieser Geschichte mit einer gewissen Säuberung im italienischen Staat, wo die Mächtigen von damals alle von der Korruption, sozusagen Korruption angeklagt worden sind und mehr oder weniger abgesetzt oder Selbstmord begangen und irgendwie abgefahren. Ja. Und dann ist er mit großer Pomp zurückgekehrt. Nach Italien, freiwillig, und verlangt hat, dass man ihn Prozess wieder macht. Ist ins Gefängnis gegangen, hatte die ganze Zeit allerdings freien Ausgang. Ja? Das heißt, er musste nur übernachten in der Zelle. Und ich glaube, er durfte nicht mehr als 12 Stunden pro Tag da sein. Dann hat sie verschläft, weil die italienische Justiz ist sehr langsam. Und ich denke, dass er diesen Prozess noch nicht gekriegt hat. Allerdings hat er jetzt schon seit relativ langem Hausarrest. Wobei er auch irgendwo übernachten soll, sich melden soll, aber sonst auch reisen kann, aber nicht weit. Wir haben sozusagen ich habe das erzählt wahrscheinlich, als ich in Wien Akademie war, wir haben ein Gespräch mit ihm organisiert, haben ihn eingeladen, zusammen mit Michael Hart ist gekommen. Neville konnte nicht kommen, eben weil er seine Flüge nicht so organisieren konnte, dass er übernachten konnte im Gefängnis. Das heißt, er hat sozusagen eine Schaltung aus dem Gefängnis gemacht. Das haben wir also bezahlt, das war unglaublich viel Geld, Direktinternet schalten für 5 Stunden. Und ein Gespräch mit der Organisation, das hat ziemlich ein großes Publikum, auch im Saal. Er sprach Italienisch mit englischer Übersetzung. Michael Hart ist auch da. Und es ging um dieses Buch, um die ganze Geschichte. Und er war sehr lebhaft und hat so lebhaft reagiert. Also das ist so ungefähr der Grund für Italienisch. Ansonsten hat er ein paar Bücher geschrieben, die ganz ansehnlich sind. Das ist ein guter Abend.
Wie kann jemand, der irgendwie, wie kann jemand freiwillig ins Gefängnis gehen wollen? Also was ist das für eine politische Aktion irgendwie? Das ist,
naja, das hat sozusagen, doch, viele gingen absichtlich ins Gefängnis, Revolutionäre, um sozusagen ihren Standpunkt deutlich zu machen.
Ja, aber er ist ja kein Revolutionär.
Des Geistes auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele seiner politischen Gegner waren schon im Gefängnis zu dieser Zeit. Also praktisch alle Leute, die ihn verurteilt haben in Italien. Bettina Craxi war geflüchtet. Zu dieser Zeit war er im Exil in Tunesien und so. Andreozzi war auch in Haft. Ich glaube, es gab die ganze politische Elite, die ihn damals verurteilt hat, war in Haft. Und ich denke,
war die auch so in Haft, wie er in Haft war, dass sie praktisch nur übernachten musste?
Das war unterschiedlich, ja. Mhm. Das war bei Andreozzi, glaube ich, auch der Fall. Mhm. Craxi wurde nicht erlaubt, Italien zu besuchen, hat es trotzdem 4 oder 5 Mal gemacht. Wurde doch nicht verhaftet, konnte ja dann für einen Tag. Das war unterschiedlich. Das war unterschiedlich. Bei Negri war es eben so, dass er so eine Chance sah, unter den neuen Bedingungen, unter neuen politischen Bedingungen, die Justiz sich neu organisiert hat, politisches Leben sich neu organisiert hat, doch sich von diesem Makel sozusagen zu befreien oder irgendwie die Frage zu stellen, was war das für ein Prozess und so weiter. Das hat ihn, glaube ich, persönlich belastet. Es hätte mich auch belastet, ja, wenn ich sozusagen als Kriminelle verurteilt wäre, irgendwo in meinem Land. Ja. Und ich hätte mich auch gefragt, ob man das nicht damit etwas, ja, dabei etwas ändert. So. Das klingt nicht so gut.
Ja, Aber das, irgendwie, das passt ja nicht zusammen. Also wenn man sozusagen damit nicht leben kann, als Krimineller verurteilt zu sein und dann irgendwie so ein Buch schreibt, was dann von der linken Presse sozusagen, also so praktisch also von links kommend irgendwie gesehen wird oder sowas, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also so also als gäbe es da was zu bereinigen, also ich hätte dann so einen Standpunkt, ach da, ach ja, das berührt mich praktisch nicht irgendwie, wenn die mich als kriminell sehen, das ist irgendwie deren Problem und nicht mein Problem, ich habe mein gutes Leben hier. Also ich meine, an was glaubt dieser Typ irgendwie, wenn er praktisch freiwillig ins Gefängnis geht und meint, es gäbe da was, einen Makel wegzuwischen?
Ich denke, er glaubt an Gramsci. Und das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, auch diese Gramsci-Beziehung, wie auch Karl-Schmidt-Beziehung, ist eine wichtige Beziehung im Buch. Er glaubt an so etwas wie eine, das kommt auch von diesem Idealismus der Wendelinger Arbeit, er kommt auch so etwas als politisches Konzept, als kulturelle Hegemonie. Das war die Idee von Gramsci, dass unter den Bedingungen des Kapitals und der Herrschaft des Kapitals unter der Herrschaft einer gewissen politischen Klasse es ist im Grunde für die kulturelle Linke, für die Linke unmöglich, die politische Macht zu gewinnen. Zumal in der Situation der Weltspaltung, der Kriegssituation und so weiter, die zu Gramsci Zeit haben. Und als Antwort hat Gramsci vorgeschlagen das Konzept der kulturellen Hegemonie. Das heißt, er hat gesagt, dass die Kommunisten, also die Linke, muss den Diskursraum und den Kulturraum besetzen. Die Linke muss den Kulturraum verwalten. Und Kulturraum definieren, das ist sogenannte Definitionsmacht. Ja. Also Begriffe definieren, Diskurse definieren und in diesem Sinne ein machtvolles Gegengewicht zur ökonomisch-politischen Macht etablieren. Die Idee von Gramsci war die Teilung der Macht im modernen Staat. Er hat genauso argumentiert wie Negri, nur ein bisschen anders, ja, der Kontext war anders. Er hat gesagt, dass der Gewicht der kulturellen Produktion tendenziell ständig wächst. Also er hat sich überhaupt nicht interessiert für die Arbeiterklasse, das ist interessant. Also genauso wie die Negri, Gramsci hat sehr, sehr distanziert zur Arbeiterklasse. Das ist die typische Tradition der italienischen Kommunistischen Partei. Sie war also von der Arbeiterklasse nicht begeistert. Der Grund dafür war, dass die Arbeiterklasse war fast ausschließlich faschistisch, ja, in der 20er, 30er Jahre. Und so hat man das Gefühl, Arbeiterklasse ist eigentlich keine gute Idee. Stattdessen hat Gramsci gesetzt auf die kulturelle Schicht, wobei unter kultureller Schicht verstanden hat, alle die Menschen, die eben Zeitung, Rundfunk, das alles produzieren. Und seine Vermutung, die eigentlich auch eine richtige ist, ja, also wenn man so das, was sagt Negri in dieser Situation, versteht, also sozialistisch versteht, ist auch richtig, ja, dass er gesagt hat, dass der Prozent der Menschen, die involviert werden in solche Art Tätigkeit, kann man sagen, Werbung, Kommunikation und so weiter, Medien verschiedenster Art, wird wachsen mit der Zeit. Das wird größer und größer Sektor der Gesellschaft sein. Also kann man sich vorstellen, dass wenn die Linke die Macht in diesem Sektor rechtzeitig ergreift und dann dieser Sektor ständig wächst, dann führt das tendenziell dazu, dass die Linke auch die politische Macht übernimmt, einfach dadurch, dass die Bedeutung dieser Kulturindustrie so groß wird. Im Unterschied zu, also er hat genauso gedacht wie Adorno, ja. Er meinte, es gibt so etwas wie Kulturindustrie und diese Kulturindustrie hat keine große Zukunft. Aber statt zu sagen, wir sollen dieser Kulturindustrie Widerstand leisten, hat Gramsci gesagt, wir müssen sie beherrschen. Und zwar innerhalb der kapitalistischen Ordnung, so dass wenn diese Kulturindustrie gewinnt oder größeres Gewicht bekommt, wir dann eine Ausgangsbasis haben, eine Machtbasis auch für die politische Aktion. Also das war das Programm von Gramsci. Und ich glaube, dass dieses Programm von Gramsci, das genannte Programm der kulturellen Hegemonie, auch eine sehr große Rolle spielt bei Negri, weil wenn man genau analysiert, was Negri eigentlich sagt, da sagt er, das Imperium sind die anderen, das Imperium sind sozusagen die, die das alles bezahlen, die diese Netzwerke schaffen, die diese Voraussetzungen schaffen für das alles. Aber wir sind auch Teil des Imperiums und wir können auch davon profitieren, indem wir dort eingreifen, wo sozusagen der Geist, das Immaterielle, das unmittelbare Dialogische im Spiel ist. Ja, das ist sehr, sehr auf der Gramsci Linie, also politisch gesehen. Und in diesem Sinne ist so wie ein öffentlicher Prozess, der in Medien diskutiert wird, in Zeitungen diskutiert wird und so weiter, verspricht diese mediale Wirkung, die zum Beispiel ein Buch, auch einflussreiches Buch, aber dickes Buch, immer noch, die nicht viele lesen werden, nicht verspricht. Also die ganze gramschistische, negristische sozusagen Richtung im italienischen politischen Denken ist sehr, sehr interessiert an medialen Effekten und an die Werbung sozusagen, an die Beherrschung dieser Räume, medialen Räume. Nun, um zum zweiten Punkt sozusagen von hinten zu kommen, das ist eben diese radikale Entfremdung, die er anspricht, ja? Wo er sagt, dass die Menschen arbeiten, um zu essen und essen, um zu arbeiten letztendlich. Das heißt, die Menschen werden zu Maschinen und die Menschen werden zu Produktionsprodukten. Ich glaube, ich habe das zitiert in einem anderen Zusammenhang, ein Buch von Tarabukin, einen russischen Soziologen und Analytiker der 20er Jahre, wo er sagt, die kommunistische Gesellschaft, er sagt eben die kapitalistische kommunistische Gesellschaft, ist wie ein schwarzes Quadrat. Diese kommunistische Gesellschaft ist gegenstandslos. Weil in einer perfekten kommunistischen Gesellschaft die Menschen arbeiten, um zu essen, um essen, um zu arbeiten. Ja, es gibt keinen Überschuss. Es gibt keinen Konsum. In einer normalen Gesellschaft, also traditionellen Gesellschaft, gibt es arbeitende Klasse und konsumierende Klasse. Das heißt, man kann jemanden ausmachen, eine Klasse ausmachen, die nur genießt. Und diese Klasse ist im Grunde, und der Genuss dieser Klasse ist im Grunde Telos, der gesellschaftliche Produktion. Ja, man kann sagen, so wie die Fürsten gelebt haben, so wie der Hof, der Louis XIV hier und so weiter gestellt haben. Das war sozusagen das Zeichen, das war der Genuss, das war das Begehren, das war der Ritual, das war zeremoniell, das sozusagen des Konsums dessen, was die Gesellschaft produziert. Wir leben in einer Situation, in der es keinen gibt, der bloß konsumiert hätte. Ja, sondern jeder arbeitet und konsumiert und letztendlich konsumiert, um zu arbeiten. Und arbeitet zum Konsumieren. Das heißt, man ist in einer Mühle, aus der niemand rauskommt. Und das bedeutet, dass wir eine sehr homogene Gesellschaft letztendlich zu tun haben. Wenn man will, eine kommunistische Gesellschaft. Wenn die ist zwar eine Klassengesellschaft insofern, dass es nach wie vor materielle Unterschiede gibt oder was auch immer, soziale Unterschiede gibt, aber auf einer fast so politisch-ontologischen Ebene. Es ist eine homogene Gesellschaft, was auf welcher immer Ebene man agiert, man ist in dieser Mühle der Arbeit und des Konsums. Man kommt sozusagen nicht aus dieser Mühle. Wo frühere Gesellschaften anders waren, Da war sozusagen, wie gesagt, eine bestimmte Schicht, die nur konsumiert hat. So wie es Hegel immer noch beschreibt, im Modell des Knechten und des Herrn. Ne? Herr nur genießt und Knecht nur arbeitet. Also so etwas gibt es ja nicht. Ja? Jeder ist Knecht und Herr gleichzeitig in bestimmten, in verschiedenen sozusagen Konstellationen. Und um die weitere Diskussion noch einen Anstoß zu geben am Ende, ein Verweis auf den ersten Punkt. Das heißt, die Rolle des Imperiums und des Krieges, politischen Dimensionen des Ganzen. Ich denke, das ist die stärkste Seite des Buches. Eigentlich ist das interessanteste These, die wir vielleicht jetzt nach der Unterbrechung diskutieren. Ich möchte einfach auf eine Bemerkung von Hegel aufmerksam machen, wo er das diskutiert, wo er sagt, die Theorie der modernen Gesellschaft ist im Wesentlichen denkbar nur als Theorie der Polizei. Im Grunde ist unsere Gesellschaft die Gesellschaft der Polizei. Und wir haben schon das Phänomen der Polizei diskutiert am Beispiel von Schriften von Benjamin, Schriften von Derrida. Wir können darauf zurückkommen in Diskussion. Polizei ist für Negri das Imperium, also für die Verkörperung, der Körper des Imperiums. Und warum? Weil in der Polizei das unmittelbar Körperliche und das unmittelbar Gesetzmäßige identisch sind. Ja, das Imperium bedeutet nichts anderes, dass der Gesetzgeber von Gesetz sozusagen öfter nicht mehr getrennt werden. Dass die imperiale Polizei schafft Gesetze, verkörpert Gesetze und erfüllt Gesetze. Ja, die imperiale Macht ist eine Macht, wo die Trennung zwischen Gesetzgeber und ausführenden Organen nicht mehr existiert. Wie Benjamin zeigt, es war immer so, bis zu einem gewissen Grad, weil Polizei handelt immer nach der Verordnung mehr als nach Gesetzen. Und die Verordnungen werden vom Polizeiorgan selbst erlassen. Aber in der Situation der imperialen Ordnung, wie sie Hegel beschreibt, ist dieses System der Verordnung das einzig Mögliche. Das ist ja sehr gut wirklich zu verfolgen im Sinne dieses afghanischen Krieges. Und zwar auf beiden Ebenen der Argumentation. Erstens, eine militärische Auseinandersetzung kann nur funktionieren als eine Polizeioperation, polizeiliche Operation. Im Grunde, das, was jetzt in Afghanistan passiert, ist eine groß angelegte Polizeiaktion, auch wenn sie als Krieg bezeichnet wird. Es ist kein Krieg zwischen souveränen Staaten im klassischen Sinne des Wortes, sondern es ist die Durchsetzung bestimmter Gesetze in einem gesetzlosen Gebiet. Ja, in diesem Sinne unterscheidet sich Afghanistan nicht von South Bronx oder was auch immer. Also man organisiert eine Expedition, um einen unsicheren Ort Gesetze durchzusetzen. Es ist kein Krieg, es ist eine polizeiliche Inspektion, die nur sozusagen die Maschinerie, die Kriegsmaschinerie des Staates in Anspruch nimmt, aber von der Struktur, Zielen, Organisation und Durchführungsart durch und durch polizeiliche Aktion ist. Und zwar in der Situation der Gesetzlosigkeit, das heißt in der Situation, in der kein geltendes Gesetz gibt, an dem man sich halten könnte. Ja, das, weil die Souveränität wird nicht gewährleistet. In Afghanistan gibt es einfach keine Regierung. An deren Gesetzen gab es ja nie. Ja. Taliban war auch nur eine Partei zwischen vielen anderen. Gab es also nicht allgemein anerkannte Gesetzgebung, an die man sich halten könnte. Das heißt, man geht in ein gesetzloses Gebiet, erlässt dort Gesetze. Das sind die Gesetze des Imperiums, das sind nicht die regionalen Gesetze, denen man sich dreht, sondern das sind imperiale Gesetze. Erlässt Gesetze und setzt sie durch, ja, als friedensstiftende oder friedenserhaltende Maßnahme. Das ist eben eine polizeiliche Aktion, wo die Polizei als solche, als ordnende, das heißt gesetzgebende Kraft agiert, gleichzeitig aber ihre eigenen Gesetze durchsetzt und macht das im Namen einer Gesetzordnung, die keine lokale ist, die von keiner Souveränen erlassen wird und so weiter, sondern die ist allgemein menschliche Wert. Ja? So. Diese allgemein menschlichen Werte werden sozusagen durchgesetzt. Und das ist nichts anderes als das, was Negri als imperiale Ordnung bezeichnet und was er interessanterweise bejaht. Das ist sehr wichtig. Es ist nicht so, dass er sagen würde, jetzt lassen wir Taliban alle morden, sozusagen, schaffen sie das Gesetz. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, das Imperium, das diese Gesetzordnung einführt und diese Gesetzordnung so extrem von dem Willen des Einzelnen abhängig macht, ja, das heißt von der Vorstellung, die diese Leute haben, die darin gehen, um eine Ordnung zu schaffen, was es keine Ordnung gibt. Ja. Die Frage ist, was stellen Sie unter dieser Ordnung eigentlich vor? Und das ist der Punkt, wo sozusagen die Opposition einsetzen kann. Ja. Das heißt, Theorie des Imperiums ist paradoxerweise bei Negri letztendlich das Programm der Aufklärung und Erziehung der Polizei. Es geht letztendlich darum, dass die Menschen, so wie eine Kampagne in Los Angeles damals, ja, nach dieser King-Beating, das heißt, dass die Intellektuellen einfach gehen und sich fragen, die Leute, die die Ordnung schaffen, was für eine Idee von Ordnung haben sie überhaupt? Und ob es nicht möglich wäre, die Polizei so zu gestalten und die Polizei so zu erziehen, dass sie eine Vorstellung von der Ordnung haben, die dieser Intellektuelle auch haben oder sie sich unterschiedlich teilen können. Ja. Das heißt, eine gewisse, wir wandern, also wenn man Gramsci würde nie auf die Idee kommen, Polizei zu erzählen. Ja, das heißt, wir haben eine interessante Entwicklung von Gramsci zu Negri, als die Frage danach, in welchem Sinne die Polizeikräfte erzogen werden. Wenn wir jetzt einen Sprung zurück machen, damit 2000 Jahre zurück. Wir müssen unweigerlich feststellen, dass Negri in diesem Punkt wirklich was Wesentliches sagt. Weil wenn man schaut, die römische Literatur, also imperiale Literatur, der Blütezeit des Römischen Reiches, von Seneca, vor Seneca, nach Seneca, da wird nur eine Frage gestellt, wie erzieht man den römischen Legionär so, dass er in die Länder, in die er kommt, tatsächlich Recht und Ordnung schafft. Ja? Der muss gerecht sein, der muss kaltblütig sein, muss aber kompromisslos sein, muss der Korruption von den Bräuchen sozusagen regionalen Bräuchen immun sein, gleichzeitig aber diese Bräuche nicht unterdrücken, sondern respektieren. Das war diese ganze Vorstellung eines humanistischen Ideals kann man unter Umständen reformulieren als eine Theorie der Polizei. Ich denke, dass diese Idee, dass die eigentliche Gesellschaftstheorie ist eine Lehre über die Polizei, ist eine sehr produktive. Und wenn man im Grunde anschaut, unzählige amerikanische Polizeifilme, die ständig laufen, also RTL und so weiter. Was ist das? Nicht als Lehrmaterial. Ja? Da kommt immer sozusagen ein junger Polizist, der zwar idealistisch, aber unbeherrscht. Und es kommt immer ein alter Polizist, der zwar erfahren, aber korrupt ist. Und dann am Ende des Streifens, das ist jede Filmpotenz, an jedem der Streifen wird der Junge erfahren, und der Alte versteht, dass er nicht mehr korrupt sein soll und wird sozusagen vom Idealismus des Jungen angesteckt. Und sozusagen der Junge bekommt seine Frau auf der Alten und am Ende ist die innere Ruhe und Ordnung in der Polizei wieder hergestellt. aber auch in der Stadt. Ja. Diese, also zumindest als ich dieses Buch gelesen habe, hat dieses Buch mich nicht an die linke Idee erinnert, obwohl es sozusagen der Hit ist, ne? Sondern eher an diese sehr, sehr alte, von römischer Tradition bis der amerikanischen Kultur reichende Vorstellung der Erziehung eines Gesetzhüters. Man findet das in Heilung. Ja, also jemand, der allein steht, jenseits Gesetzes, trägt dieses Gesetz in seiner Brust, setzt dieses Gesetz durch und reitet weiter, ja, zu weiterer Situation, die ja aber mehr oder weniger gleich aussieht, ja, gleich aussehen muss, ja. Ja gut, das ist der Punkt. Und wir können das dann später diskutieren.